Deutschlandfunk, Europa heute.
Bergkarabach im Südkaukasus ist eine umkämpfte Region. Völkerrechtlich gehört das Gebiet zu Aserbaidschan, mehrheitlich leben hier jedoch Armenier. Nach dem Krieg zwischen den beiden Staaten 2020 gewann Aserbaidschan große Teile der Region zurück. Man vereinbarte einen Waffenstillstand, der von russischen Truppen überwacht werden sollte. Es flammen allerdings immer wieder Gefechte zwischen beiden Staaten auf, zuletzt im September. Seit Mitte Dezember ist zudem der Zugang Bergkarabachs zu Armenien abgeschnitten. Der sogenannte Latschin-Korridor, die einzige Verbindungsstraße von Bergkarabach nach Armenien, wird blockiert. Die Gesundheitsversorgung sowie die Lieferung von Nahrungsmitteln oder sonstigen notwendigen Gütern kann nicht gewährleistet werden. Was das für die Menschen vor Ort bedeutet, was hinter der Blockade steckt und welche Interessen im Hintergrund stehen, das kann ich jetzt mit Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik besprechen. Guten Morgen, Herr Meister.
Guten Morgen.
Fangen wir mit der aktuellen Lage vor Ort an. Seit mehreren Wochen sind die Menschen in Bergkarabach nun von der Versorgung abgeschnitten, weil vermeintliche Umweltaktivisten aus Aserbaidschan den Latschin-Korridor blockieren. Armenien warnt vor einer humanitären Katastrophe. Wie beurteilen Sie die Lage?
Bergkarabach, also die Bevölkerung in Bergkarabach, die über 100.000 Einwohner hat, ist praktisch komplett abhängig von der Versorgung, also medizinischen Versorgung, Lebensmittel, Benzin aus Armenien. Also natürlich produzieren sie selbst auch landwirtschaftliche Produkte, aber es ist sozusagen auch die ganze Infrastruktur in so einem schlechten Zustand, dass man grundsätzlich von Armenien abhängig ist. Und durch diese Blockade, durch diese sogenannten Umweltaktivisten, ist eben auch die Versorgung der Bevölkerung sowohl mit Lebensmitteln als auch mit Medikamenten oder auch wenn es Krankentransporte gibt dann nach Armenien, ist eben nicht mehr möglich. Das heißt, wir schlittern tatsächlich in eine humanitäre Katastrophe in diesem Gebiet.
Wenn Sie sagen sogenannte Umweltaktivisten, können Sie noch mal kurz erklären, warum gibt es Zweifel daran, dass es tatsächlich Umweltaktivisten sind?
Also wenn man sich, ich habe das mit Militärexperten auch besprochen, wenn man sich anschaut, wie sich diese Personen bewegen, was sie für eine Infrastruktur haben, wie sie unterstützt werden auch von der aserbaidschanischen Regierung, geht man davon aus, dass es eher Militärs sind, also Personen zumindest mit einer militärischen Ausbildung, als dass es tatsächlich Umweltaktivisten sind. Also Aserbaidschan ist kein Land, wo NGOs, Menschenrechtsorganisationen oder auch Umweltorganisationen in irgendeiner Hinsicht einen Einfluss haben, also ein autoritärer Staat, der Zivilgesellschaft eher unterdrückt und dass hier plötzlich Umweltaktivisten sozusagen zu den führenden Akteuren werden, in der Blockade dieses Korridors, ist schon sehr erstaunlich. Also in der Hinsicht gehe ich davon aus, dass es eher Personen sind, die in der einen oder anderen Form mit staatlichen Strukturen in Aserbaidschan verbunden sind.
Und was könnten Gründe dafür sein? Warum hätte Aserbaidschan zum jetzigen Zeitpunkt vor allem Interesse an so einer Blockade? Nutzt da auch die Tatsache, dass die Weltöffentlichkeit gerade die Aufmerksamkeit eher auf andere Regionen in der Welt richtet?
Also wir sehen ja, dass Aserbaidschan letztlich austestet, inwieweit diese sogenannten russischen Friedenstruppen tatsächlich reagieren auf Provokationen. Russland ist im Moment in der Ukraine militärisch gebunden. Es hat die professionellen Truppen aus diesen sogenannten Friedenstruppen abgezogen und da auch Wehrpflichtige stationiert. Reagiert sozusagen dieses sogenannte russische Friedenskontingent nicht so, wie es beschlossen worden ist im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens 2020, was Sie erwähnt hatten. Ich sehe hier vor allem den Grund, dass die russische Aufmerksamkeit nicht so groß ist oder die russische Seite auch Kompromisse im Moment macht, weil es Aserbaidschan und die Türkei aus unterschiedlichen Gründen braucht. Aber natürlich auch, weil die Weltöffentlichkeit mit anderen Konflikten, insbesondere dem Krieg in der Ukraine, beschäftigt ist und Aserbaidschan sich im Moment auch sehr stark fühlt, weil es militärisch überlegen ist und damit versucht, eben auch Druck auszuüben, um dann doch in ein Friedensabkommen unter seinen Bedingungen zu kommen und eben auch nochmal einen anderen Korridor, der über das Territorium von Armenien zu einer Enklave geht, einer aserbaidschanischen Enklave geht, in Nachitschewan, versucht, diesen Korridor sozusagen zu erpressen.
Jetzt haben Sie gerade schon beschrieben, also die weltpolitische Lage hat sich einfach verändert, auch durch den Ukraine-Krieg. Welche Rolle spielt denn bei der Situation in Bergkarabach und auch dem Umgang damit die EU?
Also bisher war es die OSZE, die OSZE-Minsk-Gruppe, in der die EU über Frankreich vertreten war, die im Prinzip das multilaterale Format für diesen Konflikt abgebildet hat. Das war bis zu diesem zweiten Karabachkrieg 2020 sozusagen das entscheidende internationale Format. Die OSZE spielt de facto keine Rolle mehr. Sie wird nicht mehr von Aserbaidschan akzeptiert als multilateraler Akteur. Und auch durch dieses trilaterale Abkommen mit Russland, also Armenien, Aserbaidschan und Russland, haben wir im Prinzip ein neues Format. So, und das bringt die EU jetzt in eine neue Rolle. Wir sehen, dass Charles Michel als führender Vertreter der EU ein eigenes Format aufgesetzt hat, in dem neben diesem von Russland dominierten Format beide Konfliktparteien miteinander verhandeln. Und da geht es sowohl um die Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan, die eben auch nicht festgelegt ist, als auch den zukünftigen Status von Karabach. Und wir sehen, dass die EU einerseits eben durch dieses Verhandlungsformat eine größere Rolle spielt, aber eben auch durch eine Monitoring-Mission, die sie für 2 Monate bis Ende des Jahres zwischen der Armenien und Aserbaidschan stationiert hat. Sie hatten diesen letzten Konflikt angesprochen, der im September stattgefunden hat, also militärischen Konflikt, wo über 300 Personen getötet worden sind. Und der hat sich aber nicht in Karabach abgespielt, sondern eben zwischen Armenien und Aserbaidschan, also an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan.
Wenn wir ein bisschen eine Perspektive auf die Zukunft richten, der armenische Regierungschef Pashinyan hatte ja auch wieder einen Friedensvertrag mit Aserbaidschan ins Gespräch gebracht, allerdings unter der Voraussetzung, dass die Region durch eine UN-Blauhelmtruppe oder eben eine OSZE-Mission tatsächlich überwacht wird. Ist das eine realistische Option in Ihren Augen?
Also ich meine, das Ziel Aserbaidschans ist letztlich die Vertreibung der Karabach-Armenier, ja, aus Karabach. Und ich denke, in dem Kontext muss man auch diese Eskalation jetzt um den Korridor sehen. Wir haben einfach militärisch dominantes Aserbaidschan, was durch Aufrüstung, auch durch die militärische Unterstützung der Türkei im Moment in dieser Region dominiert. Und Armenien, was geschwächt ist, was militärisch bei Weitem unterlegen ist. Und die Frage ist ja, unter was für Bedingungen wird man einen Friedensvertrag abschließen? Ich denke eben, es ist nicht möglich, durch Gewalt, durch die Versuche von Erpressung, jetzt wie in diesem speziellen Fall, Armenien zu irgendwelchen Konditionen zu zwingen, die dann tatsächlich nachhaltig Frieden bringen. Und deswegen ist es tatsächlich notwendig, dass wir wieder eine Internationalisierung des Konflikts haben, dass wir entweder eine UN oder eine EU Friedenstruppe vor Ort haben und dass wir Monitoring-Missionen auch haben, insbesondere an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze, um einfach auch belastbare Informationen zu bekommen und eben auch tatsächlich dann einen Friedensvertrag abzuschließen, der nachhaltig sein kann.
Sagt Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wir haben über die aktuelle Blockade des Latschin-Korridors in Bergkarabach gesprochen. Danke für Ihre Zeit.